Die große Frage ist natürlich, warum Verkehrssimulation? Ich hatte gesagt, die Anregung kam unter anderem aus der Modellbildungsvorlesung. Aber es gibt natürlich viele Gründe, warum Verkehr interessant ist. Einerseits sozusagen so von so einer allgemeinen Warte. Also warum Verkehr? Von so einer allgemeinen Warte ist es natürlich ein Thema, davon ist jeder betroffen. Das ist einerseits so, dass es heißt, wenn man da was verbessern kann, betrifft es sehr viele Leute, aber andererseits heißt es auch, dass Sie letztendlich alle Experten darin sind, wie Verkehr ist, was daran klappt, was daran nicht klappt und auch so die eine oder andere paradoxe Situation schon erlebt haben, dass Sie sich reindenken können, dass es nicht reicht, irgendwie naiv davor zu gehen, sondern dass man da schon so ein bisschen überlegt daran gehen muss, wenn man versucht, Sachen zu verbessern. Was auch also nicht so, also ich meine, als Schüler, Schülerin denken sie darüber vielleicht nicht so nach, aber später ist es halt immer ziemlich wichtig, wenn da viel Geld dran hängt. Und sie können, also ich meine, wir haben jetzt das Beispiel hier in Karlsruhe mit der U-Strap, mit der Baustelle, die halt eine sehr, sehr große Investition ist. Und um sich zu entscheiden, so eine große Investition zu machen, muss man natürlich im Vorhinein überprüfen, ob sich das lohnt. Und es ist gar nicht so einfach, das richtig zu quantifizieren. Was heißt das? Das lohnt sich. Abgesehen davon, dass Sie natürlich auch alle wissen, dass es auch nicht so einfach ist, zu quantifizieren, was es wirklich kostet. Aber das ist nicht das, was uns im Moment bewegt. Sondern wir gehen dann eher davon aus, eigentlich weiß man, was das kostet. Und jetzt muss man einfach rausfinden, wie kann man dann den Nutzen überhaupt rechnen. Und da gibt es einige interessante Überlegungen dazu in meinem Gespräch über den öffentlichen Nahverkehr mit dem Herrn Nökel, der das mit begleitet hat. Außerdem ist es so, dass sich das auch so über die Zeit ein bisschen geändert hat mit dem Verkehr. Ich meine, man kann natürlich sagen, die Autos gibt es noch gar nicht so lange. Das heißt, der Verkehr hat sich in den letzten Jahren auch dramatisch verändert, dass man halt einfach davon ausgeht, im Prinzip steht jedem oder jeder ein Auto zur Verfügung, wenn man ein bestimmtes Einkommen hat. Und man geht immer davon aus, dass man das benutzen kann. Aber das ist ja inzwischen noch viel dramatischer, dass man die ganze Produktion darauf einrichtet, dass alle Lieferungen just in time erfolgen können. Das heißt, eigentlich haben selbst sehr große Betriebe fast kein Lager mehr und sparen sich dadurch Geld, dass sie, wenn sie Dinge brauchen, die einfach sofort liefern lassen. Was eben nur funktioniert, wenn auch der Verkehr funktioniert. Das heißt, an dem Verkehr hängt halt nicht nur dieses ganz Normale, was man sich so vorstellt, was weiß ich, da müssen Lebensmittel geliefert werden und was weiß ich, Medikamente und pipapo, sondern im Prinzip hängt an dem Verkehr auch die ganze Wirtschaft mit dran. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man davon dann vielleicht mal wieder wegkommen will, weil das ist ja nicht Gott gegeben, aber im Moment ist die Situation so, dass wenn man halt die korrekte Situation beschreiben will, muss man das mit einbeziehen, dass an dieser Lieferung tatsächlich die ganze Wirtschaft mit dranhängt. Dann ist die zweite Frage, ich meine, das ist halt relevant, aber warum habe ich mich dafür entschieden? Es gibt ja viele Themen, die sind relevant und man könnte dazu auch Kurse anbieten, die sich für Schüler und Schülerinnen eignen. Für mich ist es halt ein schönes Thema, weil ich in diesem Kontext der Verkehrsmodellierung, außer dass jedem und jeder klar ist, dass das tatsächlich was Interessantes ist, sehr verschiedene Modelle vorstellen kann. Und ich steigere das jetzt hier mal. Ich schreibe also verschiedenste Modelle. Das heißt, ist ein bisschen so, wie wenn ich mich entscheide, Mathematik zu studieren, da entscheide ich mich auch nicht so richtig für eine Berufslaufbahn, sondern nur vielleicht dagegen, irgendwann mal Musikerin zu werden, sondern fast alles andere macht man dann noch, auch als Mathematiker, als Fertiger. Wenn ich mich entscheide, mit Ihnen Verkehr zu modellieren, habe ich mich im Vorhinein eigentlich nicht sehr stark festgelegt, welche Arten von Modellen wir angucken wollen, weil wir aus dem ganzen Topf von verschiedenen Modellen wählen können. Und ich versuche Ihnen auch so viele wie möglich davon zu zeigen. Und an den verschiedensten Modellen hängt natürlich auch verschiedenste Mathematik dran. Und das ist ja eigentlich das, was im Hintergrund steht, dass wir Ihnen zeigen wollen, dass Mathematik noch deutlich mehr ist als das, was man halt in der Schule kennenlernen kann. in der Zeit, die dort dafür zur Verfügung steht und auch mit dem Ziel, dass er dort verfolgt wird. Und im Prinzip sind halt, ist es möglich, denke ich, wir werden das dann zusammen ausprobieren, ob es tatsächlich so ist, dass man da den Einstieg auch schafft mit einem Bildungsniveau, was halt, was weiß ich, 10., 11. Klasse entspricht. Also Einstieg vor dem Abitur möglich. Und dann kann man eben manchmal vielleicht in Anführungszeichen nur bestimmte Ideen beschreiben und kann dann noch nicht ganz präzise Dinge machen, weil sie einfach die Werkzeuge dafür noch nicht kennen. Aber ich denke halt, das ist eigentlich das Wichtigere, dass man die Ideen kennenlernt und dann, wenn man später irgendwann die Tools zur Verfügung hat, dann kann man sich wieder erinnern, dass man die ja genau dafür benutzen kann, sowas zu machen. Was man bei Verkehr und auch bei Anwendung solcher einfachen Modelle, die wir hier sehen werden, auch sehr gut sehen kann, ist, dass, ich nenne das mal Herausforderungen. Wenn man ein bisschen weniger optimistisch formulieren würde, ist, das sind Probleme. Also Dinge, wo gar nicht so richtig klar ist, wie man die überhaupt lösen will. Bis hin zu Dingen, wo eigentlich klar ist, dass man die gar nicht lösen kann. Und das ist auch was, was vielleicht auch nicht als erstes in den Kopf kommt, wenn man über Mathematik nachdenkt. Wenn man dann immer denkt, in der Mathematik ist eigentlich alles bekannt, alles klar. Und sobald man es mathematisch formuliert hat, hat das auch eine Lösung. Aber das ist tatsächlich nicht unbedingt immer wahr. Und für mich steht auch im Hintergrund des Ganzen, dass wir zwar jetzt hier über Verkehr reden, aber für mich ist Verkehr eigentlich nur ein Beispiel dafür, was man alles modellieren muss und kann. Weil die Ideen, die Tools, die wir benutzen, die lassen sich auch relativ einfach übertragen, wenn ganz andere Sachen modelliert werden sollen. Manches ist halt ähnlich, manches ist nicht ganz so ähnlich, aber eigentlich sind die Arten der Ideen nicht so grundsätzlich verschieden. Das heißt, eigentlich ist der Verkehr so ein Platzhalter für Modellierung im Allgemeinen. Also das ist beispielhaft. Das ist vielleicht auch ein bisschen so der Unterschied, wenn man sagt, man möchte irgendwann mal Verkehrsplaner werden und sich für so ein Ingenieurstudium entscheidet, dann will man natürlich einfach die Tools lernen, mit denen man dann am Ende entweder die Simulation besser machen kann oder weiterentwickeln kann oder auch mal ganz neue Ideen umsetzen kann, weil es die vorher noch nicht so gab. Ich meine, dadurch, dass sich auch die Computer immer weiterentwickeln, gibt es einfach immer mehr Dinge, die man einfach mal angehen kann, wo man vorher gesagt hat, das kriegt man nicht hin. Aber ich habe immer so, also die Voreinschätzung, dass man als Mathematiker und Mathematikerin zwar fasziniert drauf guckt, wenn man da mal so ein echtes Problem helfen kann zu lösen, aber eigentlich so im tiefsten Inneren bin ich mehr daran interessiert, denen auf die Finger zu gucken, was sie für Ideen haben. Ja? Was benutzen die für Tools? Wie gehen die an ihre Probleme ran? Und dann gucke ich mir das an und in meinem Kopf versuche ich das schon an drei anderen Stellen einzusetzen, die überhaupt nichts mit Verkehrsmodellierung zu tun haben. Das heißt, eigentlich hebe ich dieses ganze Modellieren auf so eine Art Metaebene und löse mich so ein bisschen von den konkreten Umständen, unter denen das geboren wurde. Und deswegen finde ich, dass dieses Beispielhafte eigentlich auch so was Typisches ist für die Mathematik. So, die nächste Frage, was werden wir machen? Also mit Verkehrsmodellierung im echten Leben wird vor allen Dingen der Verkehrsfluss nachgebaut im Computer. Natürlich immer so ein bisschen mit der Idee, dass man, wenn man dann dieses Verhalten von dem Verkehr im Computer angucken kann, kann man an den Anfangs- und Randbedingungen spielen und kann einfach gucken, wie sich bestimmte Situationen auswirken und kann dann eben versuchen, wie man auf diesen Verkehr Einfluss nehmen kann, um zum Beispiel Staus zu verhindern oder um den Fluss, also dass möglichst viele Fahrzeuge über einen bestimmten Abschnitt auf der Autobahn kommen, einfach so im Allgemeinwohl dienend durchsetzen kann. Und ein bisschen damit im Zusammenhang steht auch Verkehrsplanung. Da geht es eben darum, vor allen Dingen Baumaßnahmen zu begleiten. und im Vorhinein über Simulationen sicherzustellen, dass durch die Änderungen, die dort vorgenommen werden, sich tatsächlich was verbessert. Und im Prinzip werden dabei auch Verkehrsflussüberlegungen natürlich genommen. Das heißt, die beiden Sachen, die stehen so ein bisschen in einem gewissen Zusammenhang. Wobei man halt sagen kann, wenn man den Verkehrsfluss studiert, stehen vielleicht im Hintergrund gar nicht unbedingt Baumaßnahmen, sondern vielleicht einfach sowas, dass man Verkehrsschilder aufstellen will oder die vielleicht auch weglassen will. Oder dass man vielleicht ein LKW-Überholverbot überprüfen will, ob das sinnvoll ist an einer bestimmten Stelle oder auch nicht. Und bei Verkehrsplanung geht es halt am Ende um klar standardisierte Verfahren heutzutage, wo bevor so ein Bauvorhaben angefangen wird, nachgewiesen werden muss, dass das bestimmte Koeffizienten erfüllt. Und dafür gibt es halt auch einerseits Software, andererseits nach wie vor so Art Vordrucke, in denen bestimmte Parameter dann eingetragen werden und ein ganz langer Algorithmus ausgerechnet wird, ob das dann am Ende eine bestimmte Durchlässigkeit hat, dann neue Fahrstreifen oder die neue Kreuzung oder ob die neue Ampel dazu führt, dass sich irgendwo was zurückstaut, was unhinnehmbar ist in der Stadt oder dazu führt, dass es endlich zu einer grünen Welle kommen kann. Das alles ist Verkehrsplanung. Im Prinzip, es sind dann die Ziele, dass man von außen Einfluss nehmen möchte. Und solcher Einfluss könnte zum Beispiel sein, also das ist so mit das Einfachste, Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, ich meine, da fällt einem als erstes immer nur ein, dass so Geschwindigkeitsbegrenzungen immer dann gegeben werden, zum Beispiel innerstädtisch, dass man halt nicht über 50 fahren kann in Deutschland oder wenn es dann enger wird oder im Inneren von Städten, wo man eigentlich auch den Fußgänger so ein bisschen Freiraum geben will, dann unter 30 bleiben soll und außerhalb der Ortschaften ist es halt in der Regel 90, aber wenn man sich da einer Kreuzung nähert, dann doch eher 70. Und das sind alles in Anführungszeichen nur Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt nicht durch großartige Simulationen begleitet werden. Aber wir werden uns anschauen, dass man tatsächlich mathematisch nachweisen kann, dass wenn man Verkehr hat, zum Beispiel auf einer Autobahn, und die Verkehrsdichte ist sehr hoch, dass es auch da sinnvoll ist, die Höchstgeschwindigkeit zu begrenzen, um dafür zu sorgen, dass mehr Fahrzeuge den Abschnitt durchfahren können. Das klingt erstmal ein bisschen paradox, aber wir werden sehen, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, solche Geschwindigkeitsbegrenzungen können tatsächlich den Verkehrsfluss beeinflussen. Was man dann gerne möchte, ist natürlich eigentlich auch Staus dadurch zu verhindern, aber das ist wieder ein bisschen komplizierter. Genau, dann wird auch zum Beispiel begleitet Geschwindigkeitsbegrenzung, dann die Gestaltung von Kreuzungen. Da kann man natürlich erstmal davon ausgehen, wie teilt man jetzt Spuren auf für Abbiegen und geradeausfahren? Das ist so die einfachste Aufgabe. Aber was auch eine Frage ist, ist es überhaupt sinnvoll, da wirklich eine Kreuzung zu machen oder wäre es nicht sinnvoller, einen Kreisverkehr zu haben, wenn gar nicht so klar ist, dass eine von den beiden Straßen jetzt irgendwie einen Vorrang hat gegenüber der anderen Straße? Es ist vielleicht viel einfacher, den Verkehr umzuleiten und dabei auch auf Ampeln verzichten zu können. Abgesehen davon, dass es natürlich auch ziemlich viel Strom spart und auch Kosten für die Ampelanlagen spart, wenn man dann so einen Kreisverkehr hat. Und noch spannender wird das, wenn man halt nicht einfach nur Autoverkehr betrachten muss, weil das ist so ein bisschen immer der Anfang von aller Verkehrsplanung, geht es erstmal nur um die Autos. Wenn ich dann zum Beispiel auch noch eine Straßenbahn habe, die auch diese Kreuzung mit benutzt und ich im Prinzip der im öffentlichen Nahverkehr ein bisschen Vorrang einräumen will, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie ich die Kreuzung am besten gestalte. Und es ist auch nicht klar von Anfang an, wie das gehen kann. Also da braucht man wirklich Simulationen dafür, damit das alles zusammen funktionieren kann. Und heutzutage gibt es da ganz viele so Wechselwirkungen, die da betrachtet werden, nicht nur zwischen Pkw-Verkehr, Lkw-Verkehr und öffentlichem Nahverkehr, sondern auch im Übergang zum Beispiel zu Fußgängern und Fahrradverkehr. Das sind im Moment noch große Herausforderungen, das alles zusammenzubringen, weil da die Paradigmen sich doch sehr ändern. Bei Autoverkehr und bei öffentlichem Nahverkehr kann man sehr viel vereinfachen, weil die im Wesentlichen sich an die Straße bzw. an die Schiene halten müssen. Als Fußgänger rennt man nicht gerade vor die Wand und nicht unbedingt so gern vor einen anderen Fußgänger, aber ansonsten hat man alles frei. Ist auch gar nicht so klar, a priori, wie sich überhaupt ein Fußgänger so seinen Weg sucht. Also ich meine, was klar ist, wenn man ganz allein ist, dann geht man einfach in die Richtung, in die man will. Aber wenn halt mehr und mehr Leute einem da im Weg stehen, ist das nicht so klar. Und zum Beispiel ist das ein echtes Thema, wenn auf Bahnhöfen Baumaßnahmen ergriffen werden oder wenn auf Bahnhöfen halt sichergestellt sein soll, dass man auch wirklich den Anschluss schaffen kann. Da muss man halt mal ausrechnen, der Zug kippt halt massenweise Leute aus. Die stehen sich im Moment alle im Weg und müssen irgendwo hin. Schaffen die das tatsächlich so, umeinander rumzulaufen, dass dann die vorgesehenen Anschlusszüge überhaupt erreicht werden können? Ja, das wird also auch gerechnet. Und da wird auch von außen drauf Einfluss genommen, um halt dafür zu sorgen, dass bestimmte Hindernisse, also irgendeine Rolltreppe, die halt in eine blöde Richtung läuft, oder vielleicht überhaupt Rolltreppen vermeiden, hier am Karlsruher Bahnhof auf dem Gleis 2 und 3, wo an der maximalen Stelle, wo die meisten runter wollen, dann sich alles einfädeln muss auf eine Rolltreppe, was so ungefähr das Uneffektivste ist, was es gibt. Und das genau an dem Bahnsteig, wo halt mitunter so doppellange ICEs wirklich hunderte von Reisenden zum selben Zeitpunkt auskippen. Also ich glaube, das ist nicht durch eine Simulation begleitet worden. Im Prinzip sind da auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das, was uns vielleicht im Moment noch als Fantasie vorkommt, das wird inzwischen schon zum Beispiel bei Bosch auch entwickelt. Das sind dann Fahrassistenzsysteme, wo sozusagen die allereinfachste Realisierung davon würde halt dafür sorgen, dass Autos aufeinander achten und automatisch Sicherheitsabstand einhalten, damit keine Unfälle passieren, aber sich dann mit der maximalen Geschwindigkeit alle gleichzeitig bewegen. Weil das ist halt eines der großen Probleme, wenn man einen Menschen am Steuer hat, dass die nicht ganz exakt fahren. Was dann bei hoher Dichte des Verkehrs dazu führt, dass dann solche Staus entstehen können. Das heißt, wenn das ein Computer übernehmen könnte, der würde das wirklich viel besser machen für alle Beteiligten. Aber man hat dann natürlich ganz große Sicherheitsprobleme. Nicht so sehr, weil ich meine, das mit der Software und so, das kann man ja eventuell noch überprüfen, dass die auch wirklich das tut, was sie soll. Aber es ist halt immer mit Datenübertragung verbunden und da kann man sich immer reinhacken. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil dann stehen wirklich Menschenleben auf dem Spiel, die sozusagen per Verordnung, weil sich alle mit Fahrassistenzsystemen irgendwie einigen müssen, verordnet er dann gleich mit, dass man irgendwie in Kauf nehmen muss, dass eventuell, wenn das Ding nicht funktioniert, man mit dem Leben dafür bezahlt. Ich meine, das macht man zwar irgendwie auch, indem man am Verkehr teilnimmt, kann sich nicht darauf verlassen, dass alle sich an die Regeln halten oder dass alle zu jeder Zeit komplett aufmerksam sind. Aber wenn das halt sozusagen ins System schon eingebaut ist, ist das doch nochmal eine andere Größenordnung. Okay, jetzt könnte man sagen, dass bestimmte Fragen, für die es eigentlich auch schon Verkehrssimulationen entwickelt worden ist, doch einfach und naiv beantwortet werden können. Und da möchte ich Ihnen jetzt als erstes mal ein Beispiel zeigen, das Sie davon überzeugen soll, dass es nicht immer so einfach und naiv geht. Und zwar ist es bekannt als das Paradoxon von Braes. Vielleicht schreibe ich das mal auf. Paradoxon, das deutet immer schon darauf hin, dass es ein Ergebnis gibt, was uns etwas verblüfft, wo wir nicht von Anfang an wissen, ob wir dem Ergebnis trauen können, weil es unserem menschlichen, unserer Vorhersage aus dem Bauch irgendwie so ein bisschen widerspricht. Das Paradoxon von Braes schaut sich an, eine Situation, wo Menschen von, das ist hier Origin auf Englisch, zum Ziel, Destination, unterwegs sind. Und die müssen im Prinzip so einen See umfahren. Und es ist so ganz typisch, dass man dann erstmal einen Weg hat, der an den See heranführt von beiden Seiten und dann Wege, die um den See herumgehen. Und damit man das gut untersuchen kann, nennen wir diese Punkte, wo die Wege zusammentreffen, hier einmal Punkt A und dann hier Punkt B. Und vielleicht mache ich da auch mal so einen kleinen Kreis, damit man sieht, dass das sozusagen so ein Wegeabschnitt ist. Und hier so ein Wegeabschnitt. Wir haben also jetzt die Abschnitte von O nach A, von A nach B rechts rum, von A nach B links rum und von B nach dem Ziel, nach dem D-Punkt. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie lang brauchen Fahrzeuge oder kann man auch Fußgänger nehmen? Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Nur ist es so, dass die Fahrzeuge, dass sie das dadurch, dass sie eine bestimmte eigene Ausdehnung haben, die gegenüber den Personen, die da drin sitzen, sehr groß sind und man dann auch noch Sicherheitsabstand einhalten muss, da mehr Spielraum drin ist als bei Fußgängern. Die kann man doch sehr gut packen und die können immer noch schnell zusammen unterwegs sein. Muss man sich überlegen, wie die verschiedenen Abschnitte hier modelliert werden können in Bezug auf die Geschwindigkeit. Und da ist eine Idee, dass sozusagen dieser Hinweg zu dem See ist eine enge Straße. Und bei der engen Straße wird das stark bestraft, wenn die viel befahren ist. Deswegen ist, wenn N die Zahl der Fahrzeuge ist, kann sozusagen zwar ein Fahrzeug noch relativ schnell fahren, aber alle Fahrzeuge zusammen brauchen halt dann 10 mal N als Zeit. Und wir spiegeln das einfach, damit wir nicht damit wir über die grundlegenden Sachen nachdenken müssen und nicht zu stark stückeln müssen. Also hier, das Stück verhält sich ganz genauso. Dieses Stück hier, das ist flach am Ufer entlang gut ausgebaut. Da ist der Einfluss, dass viele Fahrzeuge unterwegs sind, nicht gar so groß. Das heißt, das ist im Prinzip die Entfernung, die hier eingeht, als 50 als Zahl. Und es gibt dann nur so ein bisschen Aufschlag plus N, wenn mehr Fahrzeuge da unterwegs sind. Eigentlich ist es so, dass also bis zu einer gewissen Schranke gilt das natürlich immer nur. Wenn dann erstmal alle stehen, dann stimmen die Formeln auch nicht mehr. Und auch hier denken wir uns das symmetrisch, das heißt, wenn man von A nach B andersrum fährt, dauert das auch 50 plus N. Und so, das ist jetzt erstmal nur so ein grobes Modell. Jetzt ist es natürlich schöner, wenn man sich mal an so einem konkreten Beispiel überlegt, was das bedeutet. Und das konkrete Beispiel, was ich jetzt mal an die Tafel bringen will, ist, wir stellen uns vor, das sind 6 Fahrzeuge, also N ist 6. Und dadurch, dass das ja total egal ist für die Fahrzeit, ob man links rum oder rechts rum fährt, wird sich das ungefähr so einspielen, dass die ungefähr die Hälfte links rum und ungefähr die andere Hälfte rechts rum fährt. Ich meine, 6 ist jetzt so eine Zahl, da weiß man noch nicht unbedingt, ob sich das wirklich ganz genau ins Gleichgewicht bringt, aber stellen Sie sich das einfach mal so als Repräsentanten für 600 oder so vor. So, also ich schreibe einfach mal hier, die Symmetrie teilt das etwa hälftig. Und was bedeutet das? 3 Fahrzeuge fahren so rum und 3 Fahrzeuge fahren so rum. Das heißt, die Fahrzeit sind dann für das Stückchen von O nach A 10 mal 3 ist 30. Von A nach B, was soll ich da eintragen? Was muss ich rechnen? Ja? Genau, also 53, ne? Das heißt, die brauchen alle 83. Egal, ob sie links oder rechts rumfahren, weil das sind ja identische Beziehungen. Und wenn das halt nicht ganz identisch wäre, würden sich wahrscheinlich die Fahrzeuge ein bisschen anders aufteilen, dass am Ende alle Fahrzeuge ungefähr die gleiche Fahrzeit haben. So, wenn man sich das jetzt ein bisschen genauer anguckt, vor allen Dingen, also zum einen vielleicht guckt man sich das erstmal genauer an als jemand, der da täglich unterwegs ist und sich drüber ärgert, dass das so lange dauert, um den See rumzufahren, wo man doch letztendlich hier im Punkt A schon so nah an dem Punkt B dran ist und da muss man noch 53 Minuten fahren. Oder auch als Verkehrsplaner, der sich sagt, die Autos, die sind hier auf der Strecke unterwegs und belästigen da irgendwelche Touristen, die sich vielleicht an dem See erholen wollen. Es wäre doch irgendwie ganz schön, wenn man da einen Shortcut hätte und würde da mal eine Brücke bauen von A nach B. Das ist ja jetzt auch nichts Unerhörtes oder sehr Riskantes. Das heißt, wir versuchen da mal eine Brücke zu bauen und sind natürlich der festen Überzeugung, wenn wir die Brücke nur breit genug bauen, dass es auf alle Fälle eine große Entlastung bringt. Und breit genug bauen heißt, dass das im Prinzip so diesem Gesetz hier folgt. Also es gibt eine bestimmte Entfernung, zum Beispiel dieselbe Entfernung wie hier, 10. Und dann wird halt ein bisschen bestraft, wenn da mehr Fahrzeuge unterwegs sind, indem sich die Fahrzeit ein kleines bisschen erhöht. Jetzt haben wir insgesamt also nicht nur diese zwei Wege, die jetzt sich irgendwie nicht so arg unterscheiden. Also natürlich unterscheiden sie sich in dem, ob man da rechts rum oder links rum fährt, aber so abstrakt gesehen ist das eigentlich dieselbe Entscheidung, dass ich eben, nachdem ich dieses kurze Stück gefahren bin, einmal diesen langen Umweg fahren muss und dann wieder das kurze Stück. Es werden sich also jetzt ein paar Leute entscheiden, an dieser Stelle weder rechts noch links zu fahren, sondern über diese Brücke zu fahren. Und jetzt ist es nicht ganz so offensichtlich wie am Anfang, dass sich das wahrscheinlich so ungefähr halbieren wird. Also man kann sich ja vielleicht mal überlegen, wenn jetzt erstmal nur ein Fahrzeug das anders macht. Also Alternative durch die Brücke. Ah, ich nehme vielleicht mal weiter das Blau, weil das Blaue immer die Farbe ist, die ich jetzt mit der Brücke in Zusammenhang gebracht habe. Es fahren also jetzt zwei hier rum. Einer fährt hier rum. Und auch hier fahren zwei und einer fährt über die Brücke. Um einfach mal zu gucken, was dann passiert. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, alle fahren über die Brücke. Und das mal ausrechnen, aber mein Vorschlag ist, wir machen erstmal, die Leute sind ja immer Gewohnheitstiere, die werden sich nicht sofort alle anders entscheiden. So, was passiert dann? Im Prinzip die Leute über die Brücke. Die fahren auf alle Fälle erstmal hier diese 30. Es hat sich ja nicht geändert, das Stück, sondern nur hier auf dem Stück hat sich was geändert. Über die Brücke fahren sie dann 12 und dann fahren sie nochmal 30. Das heißt, wir sind jetzt insgesamt bei 72. Ah ja, ich sehe schon, was hier ist. Ja, genau. Das ist mir auch gar nicht aufgefallen, weil ich das Bild völlig falsch gezeichnet habe. Ist mir gerade aufgefallen, weil hier das tatsächlich klappt, dass sich das verkürzt und das ist gar nicht das eigentliche Paradoxon, sondern ist nur ein schöneres Bild, noch symmetrischer als das, was eigentlich für das Paradoxon nötig ist. Also, ich das mal hier verbessern. Das war sogar richtig, aber die andere Seite ist anders. Es hat also jeder einen kurzen Abschnitt, einen langen Abschnitt. Das heißt, diese Umgehungsstraße geht direkt nach D. Und hier die Umgehungsstraße beginnt im Origin und geht nach B. Und da muss ich zwar hier die Beschreibung ändern von O nach A und von A nach D. Dann stimmt es wieder. Und jetzt haben wir die Alternative durch die Brücke und da ändert sich dann wirklich was. Okay, jetzt müssen wir den Verkehr nochmal aufteilen. Also die Idee ist schon, dass die Vorstellung da ist, dass das sich hier ein bisschen verkürzt. Und die Beispielrechnung stellt sich halt vor, schreibe ich das mal hier blau ran, dass jetzt einer mehr in diese Richtung hier fährt, weil da die Brücke ist und nicht hier rechts diese Umgehungsstraße angeht. Das heißt, es gehen jetzt hier 4 über diese kurze Straße und nur noch 2 diese Umgehungsstraße. In der Hoffnung, dass das über die Brücke tatsächlich ein bisschen Einsparung bringt. So, von den 4 gehen dann 2 doch über die Umgehungsstraße, so wie sie es gewöhnt waren. Und einer von denen, die früher hier abgebogen sind, fährt über die Brücke. Und einer, der früher hier rumgefahren ist, der ist auch ja hier schon mit losgefahren, fährt auch über die Brücke. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so sinnvoll, hier 1 und 1 zu machen, sondern ich schreibe mal gleich 2. Genau, dann rechnen wir das nochmal neu hier. Das ist echt genauso, wie es immer ist. So, sollte ich jetzt vielleicht auch blau schreiben, aber blau kann man nicht so gut lesen. Ich mache das dann vielleicht in einen blauen Kasten. Ne? Also die alternative Fahrzeit. Gehen wir einfach mal, versuchen wir mal rauszufinden, wie lange die jetzt unterwegs sind, die hier über die Brücke fahren. Die brauchen halt für dieses Stückchen von O nach A, brauchen die jetzt 40 Minuten oder 40 Einheiten. Dann fahren die über die Brücke von A nach B. Wie lange brauchen sie über die Brücke? 12, genau. Und dann kommt noch dieses Stückchen hier dazu, von B nach O. Da haben wir jetzt noch gar keine Zahl dran stehen. Aber was ist die Zahl, die da fahren muss? Ja, sagen Sie es mir.
Wo jetzt?
Ich will jetzt wissen, wie viel von hier nach hier fahren.
So, 2.
4, genau. Weil da kommen 2 von hier und 2 von der Brücke, das heißt, das sind 4. Das heißt, das sind nochmal 40 Minuten. Das sind also insgesamt 92. Die 92 ist tatsächlich länger als die 83. Aber jetzt kann man ja denken, das ist vielleicht auch einfach Pech gehabt. Die anderen, die haben es vielleicht besser. Also wenn wir uns mal angucken, die jetzt hier außen rumfahren, dann brauchen die ja auch erstmal die 40 bis hierhin, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und auf dem Stück brauchen die 52. Das heißt, das sind auch 92. Ja, und für die, die hier rumfahren, ist es auch die 52 und 4, die hier unterwegs sind. Das heißt, an der Stelle ist es auch wieder symmetrisch. Das heißt, diesen Vorschlag, den ich gemacht habe, der sich verändert, nachdem die Brücke da ist, das ist tatsächlich auch so eine Art Gleichgewicht, weil es sich jetzt wieder so aufgeteilt hat, dass alle ungefähr eine gleiche Fahrzeit haben. Also unsere Zahl sagt sogar genau eine gleiche Fahrzeit. Ich bin immer schon so dran gewöhnt, das so ein bisschen anzukritteln, weil das natürlich nicht stimmt. Das heißt, für alle, die hier unterwegs sind, hat sich durch die Brücke die Fahrzeit verlängert. So, und jetzt hatte ich gesagt, ich mache da noch einen blauen Kasten drum, dass man sehen kann, dass das die Rechnungen sind, die sich darauf bezieht, wenn man die Brücke hat. So, natürlich kann man jetzt sagen, dass die Grundlage innerhalb des Modells, warum das sich halt so stark verlängert, die Fahrt ist, dass diese 2 kurzen Stücke hier jeweils sehr viel stärker belastet werden, weil statt 3 jetzt 4 Fahrzeuge da sind und das verlängert halt für alle extrem die Fahrzeit. Also auch für viele, halt für 4 insgesamt, verlängert sich die Fahrzeit da von 30 auf 40. Das ist der eine Grund. Und man kann dann fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, dann an der Stelle was bautechnisch zu tun, statt der Brücke. Oder wenn dann die Brücke einmal ist, dann muss man wahrscheinlich nachziehen, um da jetzt wirklich eine Verbesserung zu machen. Auf alle Fälle ist klar, dass so diese Idee aus dem Bauch, es wäre doch ganz gut, das einfach zu verbinden Und schon nur, weil es dann im Prinzip 3 Routen gibt, müsste es sich eigentlich verbessern, weil es sich mehr aufteilen kann. Und außerdem hat man auch noch eine kürzere Verbindung. Das sollte auch dazu führen, dass es eine schnelle Verbindung gibt. Das führt hier nicht zum Ziel. Ja, weil einfach diese Verkehrsdichte, die hier vorliegt, die wirkt viel stärker als diese Verkürzung der Strecke. Und das ist ein Paradox und sollte man halt im Vorhinein überprüfen, ob sowas passieren kann. Gut, gibt es vielleicht zu dem Thema noch eine Frage oder eine Anmerkung? Sonst würde ich dann einfach weitergehen. Schreiben noch fleißig mit. Können auch gerne mit alternativen Vorschlägen das nächste Mal kommen. Ein bisschen dran rumdoktern, was man da machen kann und was man vielleicht nicht machen sollte. So, jetzt muss ich damit leben, dass wir zwar einen wunderschönen Neubau hier haben, aber dass die Tafeln hier drin so ein bisschen semi-genial nur sind, also nur so halb durchdacht. Das heißt, man kann hier immer nur so anderthalb Tafeln benutzen. Aber ich wollte gerne die Tafel noch nicht abwischen, weil ich davon nachher noch ein Foto machen will, das ich dann mit zu der Vorlesung stellen kann, weil das Bild haben wir jetzt nicht im Audiofile beschrieben. Gut, ich wollte gerne die restlichen 20 Minuten dazu benutzen, um einerseits ein bisschen darauf einzugehen, was meiner Meinung nach bei Simulation und Modellbildung wichtige Aspekte sind, warum man das macht, wo die Grenzen und Herausforderungen sind und wo sozusagen auch Mathematik nötig ist. Und dann ganz am Schluss einen Ausblick geben, was wir in den nächsten Vorlesungen an Themen machen wollen. Also wenn ich sage, wir machen Verkehrsmodellierung, heißt das ja in der konkreten Umsetzung in der Praxis immer, dass man am Ende eine Software hat, die auf dem Rechner ausrechnet, was passiert. Und dann das Ausgerechnete entsprechend visualisiert, dass man sich auch vorstellen kann, was die Zahlen, die da rauskommen, bedeuten. Also es ist ein bisschen so wie bei meinem eigentlichen Fachgebiet der Strömungsrechnung, wo man auch Gleichungen hat, die beschreiben, wie sich Wasser, Öl, Honig, langkettige Polymere als Flüssigkeit bewegen. Aber an den Zahlen kann man als Mensch nichts erkennen, sondern man braucht dann am besten eine 3D-Visualisierung von den ganzen Strudeln und dem, was da so an Hindernissen passiert, um sich vorstellen zu können, was das für eine Auswirkung hat, wenn man, was weiß ich, eine Rohrleitung baut oder irgendwie ein Becken sinnvoll ablaufen lassen will oder einen Joghurtbecher befüllen will und das halt mit so einer Geschwindigkeit macht, dass es da nicht immer kleckert. Da helfen Zahlen erstmal nichts, sondern man braucht immer Bilder. Und deswegen ist dieses Modellieren eigentlich besser beschrieben oder so in der Anwendung ehrlicher beschrieben, indem ich sage, das ist eine Simulation. Und in der Simulation stecken zwei Sachen drin. Einerseits, dass ich das im Prinzip auf dem Computer so eine Art Experimentieren mache. Ich setze das hier mal so in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich noch so ein bisschen dabei, sich durchzusetzen, dass es wirklich alle so sehen. Dieses Hilfsmittel des Taschenrechners hat sich inzwischen schon ganz schön verselbstständigt und wir übertragen sehr, sehr viele Entscheidungen, Bildern und Zahlen, die aus dem Rechner kommen. Und dann ist es, glaube ich, schon gerechtfertigt zu sagen, dass man eigentlich den Rechner dafür benutzt, um Experimente zu machen und anhand der Experimente dann zu entscheiden, ob bestimmte Dinge halt gemacht werden sollen oder andere oder vielleicht auch gar nicht gemacht werden sollen. Manchmal möchten Leute da gerne einen Unterschied machen und sagen, das wären virtuelle Experimente, weil das sozusagen keine echten sind. Und das ist so ein bisschen so diese Unterscheidung, als wäre das, was auf Facebook und Twitter und YouTube passiert, alles nicht echt, sondern nur virtuell, was ich für einen totalen Quatsch halte, weil alles das, was zwischen Menschen passiert, ist einfach echt. Und es ist total egal, auf welchem Kanal das passiert. Ich meine, Leute, die halt nicht an diesem Kanal teilnehmen, stellen das halt einfach nicht fest. Aber die würden ja zum Beispiel auch nicht in Abrede stellen, dass wenn es ein Erdbeben in Südamerika gibt, wo keiner ist vielleicht, und das nur über Messwerkzeuge festgestellt werden kann, aber kein Mensch hat das beobachtet, dann ist das trotzdem real. Aber nur, weil es halt sozusagen Computer als Wegestrecke nimmt, dann soll das nicht real sein. Das ist irgendwie Quatsch. Aber da ist dann so dieser Ausdruck, dass das halt virtuelle Experimente sind. Ein bisschen steckt damit drin, dass man natürlich, wenn man dann an den Computer experimentieren lässt, vorgefertigte Meinungen als Mensch, die man Modelle nennt, mit reinsteckt. Und das nicht ganz genau dasselbe ist, als wenn man wirklich zum Beispiel bestimmte Materialien nimmt und guckt, sind die fest, brechen die. Ja, dann hat man sozusagen wirklich das Material in der Hand, zeichnet auf, was hat man für Temperatur, was hat man für Drücke, und dann ist das ein Experiment am echten Ding. Und wenn man das im Rechner überträgt, dann geht letztendlich noch so eine Stufe rein, wo man bestimmte Sachen übertragen hat, wie das Materialverhalten ist. Und damit ist es eben virtuell im Vergleich zu echt. Nichtsdestotrotz kann man da eben Sachen ausprobieren, die sich in echt nicht machen lassen. Das heißt, es gibt große Vorteile davon. Ich schreibe das mal auf. Also man kann über Schranken hinausgehen. Also es ist zum Beispiel so eine Sache, wenn man so Crashtests machen will mit dem Auto. Natürlich setzt man da so einen Crashtest-Dummy rein und nimmt das noch so als echtes Experiment, weil man sich vorstellt, man hat den Menschen da sehr gut nachgebildet. Aber man kann natürlich nur endlich viele Autos da wirklich so zerknallen, weil das kostet halt auch Geld. Und im Computer ist diese Einschränkung erstmal nicht so gegeben. Im Computer gibt es nur zwei Einschränkungen. Das eine ist die Rechenleistung, das andere ist die Zeit, die halt Menschen aufbringen wollen, um die Computerergebnisse zu analysieren, aber nicht Kosten für das Auto. Das heißt, da kann man also viele, viele Schranken überschreiten. Unter anderem kann man auch Sachen überschreiten, wo Sicherheit von Personen eingehalten werden kann. Genau, und man kann eben, das hatte ich schon gesagt, aber noch nicht aufgeschrieben, Kosten sparen. Damit setzt sich das auch immer mehr durch für immer komplexer werdende Zusammenhänge. Werden immer weniger Experimente im Labor gemacht, sondern mehr Experimente auf dem Computer. Und im Prinzip kann man auch sagen, wenn man so eine Simulation macht von Verkehrsfluss oder für Begleitung von Bauvorhaben, ist das ja auch nichts anderes als ein virtuelles Experiment. Ja, man versucht halt verschiedene Szenarien, guckt sich an, was haben die für Auswirkungen, und versucht dann das auszusuchen, was irgendwie einen vernünftigen Kosten-Nutzen-Effekt hat. Also in dem Sinne wäre das auch was so ein virtuelles Experiment genannt werden könnte. Jetzt muss man sich überlegen, was gehört da alles dazu, wenn man das machen will. Ich mache ja schon mal sowas, das nenne ich immer Simulationspipeline, weil es geht sozusagen, hier geht ein Problem rein und da soll dann eine Lösung rauskommen. Und das überlegt man sich ja manchmal im Vorhinein gar nicht, was das alles bedeutet. Also was man natürlich immer erstmal machen muss, man muss an dem Problem erstmal ablesen, wie kann man das so einfach formulieren, dass man das im Computer erklären kann. Und meistens ist eine Vorstufe, dass man dafür Gleichungen aufstellt. Und ich nenne das einfach mal Modellierung hier. Also ein Ergebnis könnte sein, dass man hier Gleichungen hat. Wobei das ist tatsächlich nur eine Möglichkeit. Man könnte auch irgendwie eine grafische Darstellung haben, so ein Netz von Knoten mit bestimmten Verbindungen. Und die Verbindungen können auch noch Eigenschaften haben. Oder man könnte sowas haben wie so automatisierte Lernsysteme und einfach irgendwelche Operatoren, die nacheinander immer wieder dasselbe machen. Also es gibt schon verschiedene Möglichkeiten, sowas zu beschreiben. Wir sind immer noch sehr darauf festgelegt, in Gleichungen zu denken, weil das halt die Art des Modellierens war, bevor uns die Computer so arg geholfen haben. Aber das ändert sich auch Stück für Stück. Und im Prinzip könnte man dann mit diesen Gleichungen auch schon was berechnen und würde dazu auch eventuell den Computer benutzen. Aber in aller Regel muss man dieses Modell implementieren. Das heißt, man muss das in einen Computercode übersetzen. Implementieren. Das ist der Vor- und der Nachteil von Computern. Der Vorteil ist, dass sie tatsächlich nur genau das machen, was man ihnen sagt. Das ist aber auch gleichzeitig der Nachteil, weil die nicht selber Schwachstellen aufdecken. Also ich meine, das ist immer die Frage, was ist wirklich Vor- und Nachteil. Aber wenn ich halt mit ihnen rede, sage ich ihnen bestimmte Sachen und diese Sachen stoßen in ihrem Kopf einen Denkprozess an, der so ein ganzes einen Sinnzusammenhang ihnen eröffnet. Manchmal reicht da ein Wort und in den richtigen Kontext gesetzt haben sie mich schon verstanden. So funktioniert es halt mit dem Computer in aller Regel nicht. Im Computer müssen sie wirklich Schritt für Schritt ganz genau sagen, was er machen soll. Und ab und zu, weil wir halt gewöhnt dran sind, mit Menschen zu reden, übersieht man dann, dass man irgendwas Wichtiges vergessen hat oder dass man einen Schritt falsch formuliert hat und der Computer macht aber einfach diese falsche, weil er es auch nicht besser weiß. Der ist ja dafür gemacht, dass er das genau einfach machen soll. Diese Implementierung bringt am Ende auch über die Berechnung meistens nur Zahlen, die uns noch nicht so viel verraten. Deswegen braucht man in der Regel auch noch eine Visualisierung. Und die Visualisierung ist in sich selber eigentlich auch ein sehr komplexer Vorgang, weil für die Visualisierung auch nochmal gerechnet werden muss. Also gerade zum Beispiel in meinem Fachgebiet in der Strömungsrechnung ist es so, dass wir die halbe Rechenleistung dafür brauchen, dass die Zahlen dann aufbereitet werden können für was, was man sich als Bild angucken kann. Also das ist nicht so ein kleiner Säuberungsschritt, so ein hübsches Polieren noch am Ende, sondern das ist auch ein großer Teil. Ich könnte schon fast sagen, dass man dann am Anfang schon einbeziehen sollte, dass man die Datenstruktur so anlegt, dass es mit dem Visualisieren möglichst einfach geht. Und was man dann auch macht zum Beispiel, also wenn man sich nicht davon lösen kann, dass das Visualisieren halt sehr viel Rechenleistung braucht, also richtig große Parallelrechner, aber man möchte sich das vielleicht irgendwo angucken, remote, also was weiß ich, auf dem Telefon oder auf dem iPad oder auf dem Monitor irgendwo anders, dann braucht man vielleicht nur einen Ausschnitt von diesen Daten, dass man dann guckt, wie kann man möglichst wenig Daten übertragen an den Ort, wo man sich das anguckt. Und man überlegt sich dann, wenn man den Standpunkt ein bisschen ändert, weil man halt bestimmte Szenarien angucken will, wie viel von den Daten muss man dann erneuern, damit möglichst wenig übertragen werden muss. Ja, und ich meine, solange Leute noch an Arbeitsstationen sitzen, da kann man noch ein Ethernet-Kabel haben, da ist die Bandbreite schon noch ganz ordentlich. Die ist zwar auch sehr klein gegenüber dem Riesenergebnis, aber was dann wirklich gemacht wird, ist so Visualisierung für Leute, die halt gerufen werden im Notfall, was weiß ich, zum Beispiel Feuerwehrleute. Es ist bekannt, wo ist der Brand ausgebrochen. Man kann dann simulieren, wie sich da das ausbreitet. Einerseits die Hitze, andererseits das CO2 und CO, also was sozusagen die Gefahrenstellen sind. Und dann haben die wirklich ihr Handy dabei und wollen nur noch schnell gucken, ob es sicher ist, einen bestimmten Weg zu machen. Und da muss man halt mit sehr wenig Datenübertragung auskommen, weil halt einerseits sowieso die Datenrate so klein ist und wenn dann 3-4 Leute gleichzeitig gucken und in einer Funkzelle sind, wird das nochmal reduziert. Das ist dann auch schon wieder Modellbildung, eigentlich nur für einen Teilschritt vom Simulieren, um die Visualisierung vernünftig machen zu können. Dann ist was eigentlich ziemlich wichtig ist, aber was auch sehr schwierig ist, das, was wir Validierung nennen. Das ist nämlich der Abgleich, ob die Ergebnisse, die ich hier zum Beispiel sehe, ob die tatsächlich dem entsprechen, was ich als Lösung akzeptieren kann. Also ob das wirklich die Realität widerspiegelt. Und da gibt es letztendlich nicht eine feste, klassische Methode, wie man das machen kann, sondern man muss sich im Endeffekt immer überlegen, wie man für einen konkreten Zusammenhang irgendeine Möglichkeit findet, das zu validieren. Also für so mechanische Sachen ist es häufig so, dass man tatsächlich Experimente aus dem Labor nehmen kann und die erstmal auf dem Computer nachrechnet. Und wenn es dafür funktioniert, dann hofft man, dass wenn man da ein bisschen aus dem Geltungsbereich dieser Sachen rausgeht mit dem Computerexperiment, dass die Daten dann immer noch vertrauenswürdig sind. So innermathematisch würde man es vielleicht auch so machen, dass man eben nachweist, dass ein Modell nur einen kleinen Fehler macht, indem man den Fehler jetzt ausrechnen kann. Und dann gibt es ja auch verschiedene Fehler. Der erste Fehler, der passiert ist, von dem Problem, die Vereinfachung, das als Modell aufzuschreiben, nicht das implementiere, muss ich das meistens nochmal übertragen in was, was der Computer verstehen kann. Also zum Beispiel, wenn das jetzt hier ein kontinuierlicher Prozess in der Zeit ist, kann ich den hier nur noch wieder abspiegeln in diskreten Zeitpunkten, mache ich einen Fehler. Und wenn ich dann rechne, mache ich auch Fehler. Wenn ich zum Visualisieren nochmal rechne, mache ich wieder Fehler. Und wenn ich diese Fehler alle nachhalten kann, dann kann ich halt mathematisch nachweisen, wie stark kann das höchstens abweichen von meinen Ergebnissen. Und im Prinzip muss ich dann, das sind ja immer noch Sachen, die sich eigentlich nur auf mein Modell beziehen, muss ich dann gucken, inwieweit ich das wieder rückübersetzen kann für die Anwendung, für die ich das eigentlich brauche. Also Anwendungsbezug. So, nun haben wir hier so eine lange Pipeline und die war immer noch nicht lang genug. Und an allen diesen Stellen gibt es auf alle Fälle Arbeit für Mathematik. Das ist das Faszinierende daran. Also auch sich sehr stark unterscheidende Aufgaben, aber alles mathematische Aufgaben. Und vielleicht, auch wenn jetzt die Pipeline verschwindet, nutze ich mal hier noch ein bisschen Raum, um noch zwei Aspekte dazu anzuschreiben. Der erste Aspekt ist, dass wenn wir auf virtuelle Experimente oder Computersimulationen vertrauen, um Entscheidungen zu treffen, die über Menschenleben entscheiden oder über große Geldsummen, wäre es eigentlich wichtig, so Zuverlässigkeitsangaben dazu zu haben. Also ich schreibe das mal hin als offene Probleme. Und ich schreibe das einfach mal hin als Gültigkeitsintervall. Das ist jetzt wieder ein bisschen mathematisch formuliert. Gültigkeitsintervall. Was ich damit meine ist, ich mache ja dann so eine Testrechnung für ganz bestimmte Bedingungen, die ich halt als Anfangszustand habe oder als Randbedingungen für mein Problem. Und für ganz genau diesen Zustand habe ich dann was, was hoffentlich, wenn ich es gut validiert habe, wirklich das widerspiegelt, was wirklich passiert. Aber ich habe dann keine Informationen dazu, wenn ich ein kleines bisschen was ändere. Also was weiß ich, wenn da statt 800 Leuten nur 700 aussteigen, dann muss ich darauf vertrauen, dass das auch in meinem Ergebnis irgendwie so, wir sagen dann linear, also so im selben Verhältnis sich nur ändert. Aber das ist natürlich nicht so. Und das wissen Sie alle zum Beispiel von der Wettervorhersage. Da werden so ganz kleine Veränderungen in der Luftfeuchtigkeit zum Beispiel, können ganz große Auswirkungen darauf haben, ob es dann am nächsten Tag regnet oder nicht. Was eventuell, also ich meine, wir haben dann das Beispiel gerade gehabt mit Extremwetterlage. Das ist wirklich ein bisschen krass, was alles passieren kann. Natürlich ist vorgewarnt worden, dass eine Wetterfront unterwegs ist und den einen oder anderen wird es treffen. Aber man kann nicht wirklich sagen, wo es trifft. Ja, man kann die Gebiete überstreichen, aber dann trifft es doch nur genau den einen Ort. Und im Nachbarort wundert man sich, weil man es gar nicht so arg gespürt hat. Ja. Und mit dem Regen, finde ich, ist das fast noch weniger, also es ist noch paradoxer, um das Wort nochmal zu benutzen, als zum Beispiel mit so Sachen wie Hagel oder Blitzeinschlag. Da akzeptiert man das eher, dass das so was Singuläres ist, ne? Das dann eben an einem Ort noch passiert und bei anderen nicht und damit unterscheidet sich das doll. Aber beim Regen, denk mal, das müsste doch irgendwie sich so stetig verteilen. Ja, klar, das kann an einer Stelle sehr viel regnen, aber da muss es ja in der Nachbarschaft auch noch viel regnen. Ja, aber irgendwo schlägt es dann halt um. Und das meine ich so mit Gültigkeitsintervall. Ja? Wenn ich ein Ensemble, sagen wir mal, einen Zustand gerechnet habe und ich ändere ein bisschen was daran, was hat das eigentlich für Auswirkungen? Dieses Ergebnis müsste eigentlich mitgeliefert werden. Das ist noch lange nicht so. Und das andere ist, ganz häufig ist es ja so, dass das machen Ingenieursbüros, die sind stark spezialisiert, die machen wirklich eine gute Arbeit und man kann sich darauf verlassen, was da gemacht wird. Und dann müssen die aber ihre Ergebnisse präsentieren irgendwelchen Entscheidern, die vielleicht Entscheider sind, weil sie ein politisches Amt haben oder weil sie in irgendeiner Kommission sind, die aber gar keinen ingenieurstechnischen Hintergrund haben. Das heißt, Sie müssen jetzt diese Ergebnisse von den Ingenieuren hernehmen und müssen das so gut verstehen, dass Sie daraus eine Entscheidung ableiten können. Und ich finde, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das sinnvoll gemacht werden kann. Also ich denke, wenn wir immer mehr Entscheidungen auf Computerexperimente abzielen, dann bräuchte man sozusagen für alle, sage ich jetzt einfach mal so, mehr Wissen über Modelle und Computer. Es gibt ja dann immer mal so Schlüsselerlebnisse. Also für mich war so ein Schlüsselerlebnis, als es die große Diskussion gab um Stuttgart 21, wo das erste Mal so durchbrochen wurde, dass wirklich einfach Politiker auf den Tisch hauen und sagen, so wird es gemacht. Sondern die haben sich dann wirklich eingelassen und haben einen runden Tisch gemacht und haben mit Leuten gesprochen, die halt Einwände vorzubringen hatten und haben stundenlang im Fernsehen übertragen, diese Einwände. Und das ist echt ein extrem guter Lernprozess, um zu sehen, was muss man eigentlich an diese Computerexperimente noch für Fragen stellen, die immer so unter den Tisch gepfegt werden, wenn man halt selber kein Ingenieur ist. Ja? Man glaubt einfach diesen Ergebnissen, weil die natürlich auch so aufbereitet sind, dass sie sehr real aussehen. Klar, das ist Standardtechnik. Ne? Und diese vielen Fragen, das müssen wir alle lernen, die überhaupt zu haben. Okay, jetzt habe ich versprochen, dass ich noch was sage zu dem, was wir in den nächsten Vorlesungen machen wollen. Und zwar werde ich nächste Woche damit beginnen, Modelle vorzustellen, die wir makroskopisch nennen. Die heißen einfach deshalb makroskopisch, weil die den Verkehr so von außen angucken und dann so Größen wie Geschwindigkeit und Verkehrsdichte und Verkehrsfluss anschauen, als wäre das so eine strömende Flüssigkeit. Dann werden wir Modelle angucken, die mikroskopisch heißen, weil da natürlich nicht die Autos mikroskopisch klein sind, aber im Verkehrsgeschehen wie so Atome unterwegs sind, also einzeln angeschaut werden. Ein anderer Begriff dafür ist Fahrzeugfolgemodelle, aber das mikroskopisch und makroskopisch, das entspricht sich so schön. Dann möchte ich auf alle Fälle mit Ihnen stochastische Modellierung angucken, das heißt, wo der Zufall mit dazugenommen wird. Und werde mich da sehr stark einschränken müssen, weil es da ganz viele Aspekte gibt, wo was stochastisch gemacht wird. Dann möchte ich eingehen auf Routenplanung. Da werden wir dann Graphentheorie brauchen und mal gucken, welche Grundannahmen da eigentlich gemacht werden und ob die so sinnvoll sind. Und in der letzten Vorlesung möchte ich eingehen auf Fußgängersimulationen. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Gut, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.